Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zur heutigen Wochenanalyse, also den Themen der Woche. Heute mit Peter Pelinker, lange Zeit Journalist, jetzt Medienberater und irgendwie immer noch Journalist, weil einmal Journalist, immer Journalist.
Leider,
richtig?
Leider.
Genau. Angesichts unseres Rufes vielleicht leider. Schönen guten Abend, Peter Pelinker.
Hallo.
Ich möchte zum ersten Thema kommen, das von der vergangenen Woche nahtlos in diese Woche weitergegangen ist und uns eigentlich täglich beschäftigt hat und auch heute noch, weil die Grünen ja eine Pressekonferenz gegeben haben, wo sie 4 neue Plakate präsentiert haben, 3 ohne Lena Schilling, eines mit Lena Schilling. Und wo plötzlich ein bisschen anders geredet wurde als bei der Ursprungs-PK. Was bedeutet dieser Fall Lena Schilling? Im Unterschied zur letzten Woche kann man ja jetzt schon deutlicher sehen, wie anhaltend oder nicht anhaltend das ist.
Ich würde mal sagen, in der Substanz hat sich nichts Gravierendes verändert. Ich halte es nach wie vor für eine Geschichte einer unreifen Auseinandersetzung. Irgendwie im Studentenmilieu, in der Studentenpolitik früher haben wir solche Unsinnigkeiten gemacht, irgendwelche Gerüchte verbreitet und gezeigt, der hat was mit dem oder so. Aber es ist natürlich...
Sollen auch Erwachsene noch machen.
Sollen auch Erwachsene offensichtlich noch machen. Immerhin ist die Lena Schilling 23, also sie ist nicht mehr ganz dem... Aber sie ist nur im Studentenmilieu offensichtlich geblieben. Aber... Eine wesentliche Korrektur ist, dass Kogler und damit die Grüne Parteispitze eingesehen hat, dass die erste Reaktion ein Fehler war. Ich glaube, er hat sogar gesagt, heute ein Blödsinn oder eine Unsinnigkeit, ein schwerer Fehler. Und das stimmt auch. Ich habe zwar die Emotion verstanden damals, in der ersten Emotion, wo er gesagt hat, das sind alles Gerüchte und man weiß nichts und das ist ein Gefurze, hat er gesagt. Nur natürlich, wie er das dann gesagt hat, vor allem wie es angekommen ist, also inzwischen kapiert die Parteispitze, das war nicht gescheit, wie das gemacht worden ist. Bei aller notwendigen Solidarisierung, die sie gespürt haben mit ihrer Spitzenkandidatin, aber in der Tonalität und so war das nicht sehr gescheit.
Ja, vor allem, es hat ein bisschen geklungen, nicht nur bei Werner Kogler, auch bei Sigrid Maurer, als wären die in die Wahlkampfschule der FPÖ gegangen, Kampagne, Hetzjagd, ich weiß nicht was. Also das kannten wir normalerweise eher von anderen Parteien, von Rechtspopulisten. Das dürfte auch bei den Grünen nicht allzu gut angekommen sein. Ich habe darüber berichtet, selbst die, die sich völlig mit Lena Schilling solidarisiert hatten, haben gesagt, das war ein Krisenmanagement bei hell. Siehst du das
also
auch so?
Hell nicht, weil ich bin Atheistiker.
Aus der Hölle quasi, aber...
Aber es war ein Fehler. Vielleicht können wir uns auf die Terminologie. Ein Fehler, ein politischer Fehler. Erklärbar aus der Genese heraus, aber nicht ganz entschuldbar. Ja?
Und das wollte ich gerade sagen, weil jetzt lassen wir mal kurz Lena Schilling als Person und die Geschichten über sie aus. Wir kommen dann noch dazu. Aber reicht das, wenn doch ein erfahrener Spitzenpolitiker wie Werner Kogler, das ist ja der Unterschied zu seiner Spitzenkandidatin, knapp 10 Tage später sagt, es tut mir leid?
Ja, ob es reicht, müssen die Wähler beurteilen. Spätestens am Tag der EU-Wahl, wo die Lena Schilling zur Diskussion steht. Ich glaube, dass die Reaktion eher geschadet hat in Richtung Nationalratswahl. Ja? Weil bei Lena Schilling, glaube ich schon, gibt es einen gewissen Prozentsatz vermutlich, der einen gewissen Solidarisierungseffekt macht und sagt, das macht man jetzt mit so einer jungen, unerfahrenen Politikerin. Schon gar nicht, wenn die so angefetzt wird, wie sie teilweise von rechts auch angefeindet wurde. Und sie hat ja, wo sie sogar von Wilimski ursprünglich in Schutz genommen wurde, aber Nationalratswahl ist wieder was anderes. Da werden schon noch wichtigere Weichen in den Augen der Wähler gestellt.
Ja. Mhm. Das ist ja auch ein bisschen diskutiert worden. Die Grünen neigen ja dazu, gerne zu moralisieren, wenn es andere geht. Mhm. Und zwar egal, welche andere Partei. Es waren auch die Grünen, die plakatiert hatten, wen würde der Anstand wählen. Das ist ein rein moralisches, ethisches Argument, also kein politisches. Haben Sie sich ein bisschen selbst entzaubert und für den Wahlkampf da nicht selbst ein Ei gelegt? Weil wie wollen Sie jetzt irgendwie gegen andere moralisch argumentieren können?
Das ist richtig. Es ist ein bisschen halt ein Fehler, offensichtlich nur auf Moral und Anstand zu setzen, so notwendig das ist. Es würde den anderen auch gut tun, wenn sie mehr darauf setzen, aber nicht ausschließlich. Nicht? Es gibt bei der EU-Wahl derartig viel wichtige Dinge zu entscheiden. Wie geht es mit dem Krieg in Europa weiter, also Russland, Ukraine? Wie geht es weiter, vor allem mit der Klimakrise, die wirklich die, glaube ich, Zukunftsfrage ist, die nicht nur die Jungen angeht? Wie geht es weiter mit der ganzen Grundrechte-Diskussion in Österreich? Wer kommt in die Regierung? Es ist dieser Woche eine Initiative vorgestellt worden von teilweise sehr ernstzunehmenden Leuten, die sagen, alles nur nicht die FPÖ in die Regierung. Ja? Also das beschäftigt schon und das spielt auch im Europawahlkampf eine Rolle. Und vor allem, wie geht es mit dem Sozialstaat weiter? Nicht? Momentan schaut es so aus, wie wenn es einen deutlichen Rechtsruck gibt in Europa. Und das kann auch heißen, ein verstärktes Zurückfahren aller Klimaziele, ein verstärktes Zurückfahren der Gerechtigkeitsdebatte im finanziellen Sinn, im Verteilungssinn. Und das sind wirklich die wichtigen Fragen. Und ehrlich gesagt, finde ich noch wichtiger als die, ob die Frau Schilling wem noch dazu einem, wie sie jetzt rausgestellt hat, hat sie ja selber gesagt, späteren Spitzenkandidatin der KPÖ auf ein Mail irgendwas geschickt hat, was sie bekommen hat oder nicht bekommen hat. Das sind Kindereien. Ja?
Gut, du weißt, nicht alle sehen das als Kindereien an, das betroffene Ehepaar Bornena, das quasi
die spielt Opfer das auch
von
sehr
falschen Gerüchten ja. war. Da ging es ja um häusliche Gewalt, Fehlgeburten. Ja. Also das war nicht ganz so harmlos wie he said, she said, der mit dem oder nicht. Da muss man jetzt nur dazu sagen, da läuft ja jetzt auch eine Klage.
Ja.
Ja, auch das muss man sagen. Aber
also wäre die Lena Schilling jetzt gut beraten, würde ich sagen, ja, ich entschuldige mich, dass das nicht so gekommen ist oder dass ich das verbreitet habe. Sie hat es ansatzweise gesagt, aber noch nicht explizit. Explizit, soll sie sagen, damit nimmt sie auch dem Paar Bornmähner. Wobei ich ja glaube, es geht weniger um diesen, so schlimm der Vorwurf ist, der häuslichen Gewalt. Aber der zweite Halbsatz war ja diese mafiosen Geschäftsgetriebe, die unterstellt wurden. Ja? Also nämlich das Erpressen von Schutzgeldzahlungen für das Unternehmen Bornmähner. Und das, glaube ich, müsste eigentlich noch mehr ärgern. Ja? Weil das entzieht die Geschäftsgrundlage dem Ehepaar.
Gut, ich nehme an, das wird auch ärgern. Aber grundsätzlich, was aufgefallen ist, du hast es vorher schon angesprochen, in der ersten Reaktion hat ja sogar Harald Wilimski, der FPÖ-EU-Spitzenkandidat, Lena Schilling in Schutz genommen. Jetzt sage ich dazu, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich eine Grüne darüber freut, wenn sie von einem Blauen in Schutz genommen
wird. Aber sie haben sie später duelliert kürzlich.
Darauf komme ich dann gleich noch. Aber grundsätzlich merkt man, dass eigentlich alle anderen Spitzenkandidaten oder Politiker im Duell, wir hatten jetzt mehrere Duelle, sehr zurückhaltend mit ihr umgehen. Ist das eine Strategie? Ist das Angst, dass man vielleicht sonst selber zur Zielscheibe wird? Was ist das?
Ich glaube, es ist eine politische Logik. Es kommt nicht gut im Fernsehen, eine Frau, vor allem eine junge Frau, eine unerfahrene Frau, so frontal anzugehen. Mhm. Und man hält sie besser aus, weil, ehrlich gesagt, wer weiß, was sonst in den persönlichen Geschichten der anderen Kandidaten und der Politiker noch recherchiert werden würde. Und da gibt es vielleicht auch vieles.
Man weiß das nie. Das ist natürlich immer ein Argument. Bei unserem Duell zwischen Lena Schilling und Harald Wilimski hat Harald Wilimski eigentlich eine 180-Grad-Wendung wieder gemacht. und hat mit einem Wort doch für ziemliche Aufregung gesorgt. Er hat nämlich über die Verteidigung von Alexander van der Bellen für Lena Schilling plötzlich zu Lena Schilling gesagt, Van der Bellen sei ihr Sugar Daddy, was natürlich ein ziemlich harter Vorwurf ist, wenn man weiß, was Sugar Daddy bedeutet. Wir wissen es. Wie interpretierst du sowas?
Also, ich meine, das finde ich ungeheuerlich, ja, dass da, das ist ein Zuhälter, ein alter Zuhälter, der sich junge Mädchen hält. Das ist ein Sugar Daddy im Gebräuchlichen. Und das weiß auch der Herr Wilimski, der vielleicht sonst nicht so ganz mit so politischen Begriffen firm ist, aber das muss er wissen. Und er hat es zweimal gebracht, so lachend noch dazu. Also das ist ungeheuerlich. Und da kann man von der Lena Schilling halten, was man will, aber da muss man sie fast in Schutz nehmen bei solchen Angriffen. Wie übrigens auch den Bundespräsidenten. Nicht? Es hat tatsächlich der Herr Gudenus 5 Jahre nach Ibiza, der damals traurige Berühmtheit bekommen hat, geglaubt, er muss in einem Homo plötzlich dem Van der Bellen unterstellen. Also er soll sie erstens einmal von seinem Ex-Parteifreund Grosbeck.
Und das hat überhaupt niemand verstanden.
Ja, völlig irre. Also niemand hat. Und dann soll er sich von seinem Ex-Parteifreund Groß belehren lassen, dass das kein Schimpfwort ist in aufgeklärten Gesellschaften und fernab jeglicher Logik ist. Also ja, hat er vielleicht ein Näschen oder sonst was zu viel genommen, wie er das gesagt hat.
Gut, wir wollen jetzt auch das aber grundsätzlich, ja, es gibt diverse Renovieren, die derzeit kursieren. Grundsätzlich ist natürlich die Stellungnahme von Van der Bellen schon auch in politischen Zirkeln jenseits der FPÖ diskutiert worden. Das weißt du, es haben auch Rote, es haben auch andere quasi aber mehr intern darüber geredet. Wie klug war das von Alexander Van der Bellen auf eine Journalistenfrage zu antworten, naja, jeder junge Mensch macht Fehler und ich habe auch Fehler gemacht und das doch sehr verteidigend zu äußern, wenn man natürlich weiß, dass er langjähriger grüner Bundessprecher war.
Ja, das weiß man, aber ich in vielen anderen Gelegenheiten hat auch bewiesen, dass er sehr überparteiliche Stellungnahmen abgibt, zum Beispiel in der Frage des Anstands, auf das kommen wir noch angesichts der Politikerattentate, aber ich weiß nicht, ob es klug war, aber es war sympathisch.
Na gut, du hast jetzt bereits ein anderes Stichwort gegeben, nämlich Anstand. Und bevor wir auf Politikerattentate kommen, das Klima in Österreich, das politische Klima und auch durchaus die Wortwahl sind eigentlich permanent Thema. Wir haben jetzt schon gesagt, der grüne Vizekanzler, der von Gefurze geredet hat, der Harald Wilimski, der völlig jenseitig von Sugar Daddy geredet hat. Jetzt hat der Herbert Kickl am Mittwoch im Parlament eine Wut- und Beschimpfungsrede gegen Caroline Edtstadler gehalten, dass sogar der SPÖ-Clubchef Philipp Kucher rausgegangen ist und Caroline Edtstadler aus seiner Sicht verteidigen musste. Radikalisiert sich da etwas?
Offenbar. Wenn es auch nicht so weit ist, wir kommen ja auf die Ereignisse im Nachbarland, wenn es noch nicht so weit ist. Aber eins ist schon, und das gibt es eigentlich schon seit einigen Jahren, die Entwicklung. Das hat ja damals völlig unzureichend auch Vergleiche beim Jörg Haider gegeben. Ja? Die Radikalisierung der Worte produziert eine Radikalisierung der Taten. Das ist die Gefahr, dass man nicht nur verbal aufreibt, sondern dann auch mit der Faust oder, das ist in Deutschland passiert, oder gar wie jetzt in der Slowakei mit der Waffe in der Hand.
Gut, dann kommen wir zu diesem Attentat auf Fico, dem slowakischen Premierminister. In der Slowakei dürfte es eine extrem polarisierte Stimmung schon seit Längerem geben. Es ist jetzt ein schreckliches Attentat gegen den Premierminister verübt worden. Er dürfte nach wie vor in einem sehr, sehr ernsten Gesundheitszustand sein, immerhin aus nächster Nähe in den Bauch, in die Brust, in den Arm geschossen worden. Du glaubst, dass da aus Worten Taten gefolgt sind?
Offenbar, so hat die Interpretation sowohl von der Regierungsseite als auch von der Oppositionsseite haben geschworen, jetzt nicht mehr ein bisschen zurückzufahren. Ob das noch geht, wird man sehen in den nächsten Wochen. Es ist zu hoffen. Aber mich erinnert dieses Attentat, soweit man das weiß, wir tun alle, wir kennen den Attentäter nicht wirklich, die Hintergründe. Aber das dürfte so ein verbitterter alter, schwer einzuordnender politischer Attentäter sein. Ja. Es gibt ja schon Interpretationen, völlig irre, dass russisch oder ukrainisch irgendwie bei Sympathisanten, das sind natürlich Unsinnigkeiten. Mich erinnert es an ein Attentat in Österreich, das es gegeben hat. Ich habe es nur vom Hören sagen, also ich war damals noch nicht Journalist oder nur am Rande bin da schon. Leopold Wagner, der damalige Kärntner Landeshauptmann, ist angeschossen worden und musste dann später auch das Amt räumen, von einem ähnlich verwirrt scheinenden Einzeltäter, ja, der gehandelt hat aus Hass auf die Oberen und auf die Kamarilla oder heute würde man sagen auf die, was sagt der Kickl immer, auf die Elite. Ja. Das sind natürlich auch so diese undefinierten, es gibt ideologische Attentate, klar. Wie zum Beispiel rund um die Nahostgeschichte, Rabin etwa, die Ermordung von Rabin, die ja, bis
oder,
heute...
Oder RAF-Attentate.
Oder RAF-Attentate, freilich.
Oder das Rechtsradikale.
Sind, keine besseren, aber die sind ideologisch, klar ideologisch zuzuordnen und motiviert. Mhm. Und dann gibt es dieses Dumpfe gegen die da oben. Und das halte ich ein bisschen für gefährlich, dass in dieser Kampagne, die nicht nur der Kickl fordert, aber viele alle, gegen die Eliten, dass dann dieses Undefinierbare, dieser Hass dann aus zum Ausdruck kommt und zum Ausbruch kommt. Hoffen wir nicht.
Jetzt muss man dazu sagen, dass der Fico, nicht dass es dann heißt, dass wir das nicht berichten, natürlich eher ein Feindbild der Linken war, weil er eigentlich aus dem sozialdemokratischen Spektrum kam, aber gleichzeitig natürlich eine ganz andere politische Linie fährt, also außer in der Sozialpolitik, aber sonst quasi sehr,
so national,
sehr pro-russisch, ja. Sehr nationalistisch und natürlich auch sehr migrationskritisch und anti-internationalistisch, eigentlich kann man dazu sagen. Der Attentäter, und du hast recht, man weiß in Wirklichkeit derzeit nur, dass er ein 71-jähriger Mischung aus Schriftsteller und Security gewesen ist, dass er einerseits in seinen Büchern gegen Roma hergezogen ist, vor zu viel Zuwanderung gewarnt hat, gleichzeitig aber auch die AfD kritisiert hatte, weil die zu migrationskritisch seien. Und habe in seiner Aussage, die nach außen gedrungen ist, auf Video gesagt, er hatte ein Problem mit Fico, weil dieser den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Slowakei abdrehen
ganz
wollte.
Ganz widersprüchliche Mischung,
genau.
Die nur eins zeigt.
Und hatte Kontakte zu schweren Nationalisten.
Ja, es nimmt nicht nur der Radikalismus generell zu, sondern es nimmt der Irrsinn zu, ja. Das ist ja das Gefährliche, dass mit diesen Geräten von die da oben und die Eliten, da kann sich jeder sein eigenes Süppchen kochen und jeder für sich was reinnehmen und damit Stoff für seine Radikalisierung vielleicht sogar zu einem tödlichen Ende führen. Also das ist gefährlich, aber der Irrsinn nimmt zu. Oder das Gemisch, wenn wir es so positiv formulieren. Ich habe heute gelesen, der künftige, wahrscheinliche Ministerpräsident in Kroatien, nein, nicht in Kroatien, das war was anderes, mit dem Sozialdemokratischen, im Wilder, der Wilders, also in Holland, soll ein langjähriger Sozialdemokrat sein, am rechten Flügel, aber egal. Also das Gemix von rechts, links ist manchmal schwer zu durchschauen.
Ja, also grundsätzlich, das kennen aber wir schon aus Österreich.
Die Lager lösen sich auf und der Wahnsinn nimmt zu. Das ist eine schreckliche Perspektive.
Das ist aber ein gutes Stichwort, weil natürlich ist auch der Geert Wilders eine der Geschichten dieser Woche. Geert Wilders, ein Rechtspopulist, anders als die FPÖ, sage ich dazu, der seit 20 Jahren als Hauptthema eigentlich immer die Warnung vor der Islamisierung gehabt hat, in anderen Fragen dafür sehr liberal ist, hat es tatsächlich jetzt geschafft, eine Regierung zu bilden. Er ist Nummer eins bei den Wahlen geworden, 2023, du hast es angesprochen, ein taktischer Coup, da eben einen rechten Sozialdemokraten hinzusetzen. Was bedeutet das, dass dieses Enfant terrible der Rechtspopulisten, weil er galt immer als sehr verhaltensoriginell, sie nennen wir es einmal so, jetzt so einen Coup geschafft hat?
Naja, das ist natürlich ein Zeichen auch der gesamten Rechtswende, die wir, kehren wir zurück zur EU-Wahl, bemerken werden nach den Wahlen, nach den gesamteuropäischen Wahlen. Die Rechte nimmt zu, aber ich würde davor nicht so stark sein, dass jetzt der große Rechtstrend kommt oder die EU-Politik generell sich automatisch ändern muss, weil du musst einmal die verschiedenen nationalistischen Strömungen unter einen Hut bringen. Da gibt es ja große Differenzen, ja, gerade auch in der Haltung zu Russland zum Beispiel. Ja. Und es ist kein Zufall, dass ich vorher das mit Kroatien verwechselt habe oder verbal. In Kroatien haben sie es auch geschafft, die Rechten, nicht? Ja, okay. Aber einheitlicher Rechts. Während eben der Wilders das in einer seltsamen Konstellation, und der muss einmal schauen, dass er in Holland ein einheitliches Regieren zustande bringt, geschweige denn das auf europäischer Ebene. Nicht? Wenn man sich anschaut, wie die Meloni mit der AfD oder die Le Pen, also das wird noch lustig.
Weil du das jetzt ansprichst, natürlich ist der Geert Wilders nicht der erste Rechtspopulist, dem das gelungen ist. Man darf nicht vergessen, auch wenn Giorgia Meloni mittlerweile sehr gelobt wird, dass sie einen moderaten Kurs ist, das natürlich eine postfaschistische Partei, das ist deren Geschichte, das ist jetzt keine Wertung von uns, sondern das heißt nun mal so. Die ist ja schon Premierministerin. Wir wissen, Viktor Orban ist jetzt auch nicht gerade der liberale Vertreter einer liberalen Demokratie, ist schon lang Premierminister. Und bei der EU-Wahl geht man davon aus, dass zum Beispiel in Frankreich alle Umfragen deuten darauf hin, die Partei von Marine Le Pen deutliche Nummer eins mit über 30% werden soll. Was heißt das?
Also erstens einmal heißt es zwei Dinge, und die sind aus meiner Sicht beide nicht gut. Das eine ist, dass die Klimabemühungen, der Green Deal Schlagwort, zurückgefahren werden. Das heißt, Wilders hat schon gesagt, eine der ersten Maßnahmen ist, die Temporestriktionen zurückzufahren. Und Atomkraftwerke aufzusperren, das wird lustig hier in Österreich, was die FPÖ dazu sagt zu den Atomkraftwerksprogrammen. Also das ist einmal das eine.
Da geht es aber auch um Energieautarkie, so wie es Frankreich auch macht.
Aber das könnte man in Österreich fordern. Ich warte nur, dass die FPÖ an der Regierung, dann vielleicht der Volkskanzler, fordert, sperren wir doch Zwentendorf auf. Oder nehmen es wieder in Betrieb, weil das ist ja Verschleuderung von Volksvermögen gewesen. Na, aber das wird sicher zurückfahren. Also diese Ansätze einer Klimapolitik, die vielleicht nicht gut kommuniziert, offensichtlich zu wenig gut kommuniziert waren, die werden zurückgefahren. Und das Zweite ist, naja, die Bemühungen irgendwie in der Sicherheitspolitik einen einheitlicheren Kurs zu fahren, schwierig. Nicht, wenn man sich die FPÖ-Plakate jetzt anschaut, Zelensky und von der Leyen im Zungenkuss, im Lanzer Stil, diese Plakate. Das heißt doch, dass alles, was versucht wird, künftig widersprüchlich auf europäische Militär- und Sicherheitspolitik zu machen, das in Maßen, in meiner Sinn, auch notwendig ist, das wird auch zurückgefahren.
Gut, man muss dazu sagen, diese Parteien untereinander sind ja da auch ziemlich uneins, weil zum Beispiel Giorgia Meloni und Marine Le Pen agieren ja ganz anders als AfD und FPÖ in außenpolitischen Fragen, in sicherheitspolitischen Fragen. Einen tut sie und auch da nicht zu 100%, weil Marine Le Pen lehnt den Begriff und die Idee der Remigration ab, aber im Sinne von quasi keine Zuwanderung oder Nullzuwanderung, aber das sind ja mittlerweile Rote und Schwarze in sämtlichen Ländern auch schon dieser Meinung. Aber grundsätzlich es ist ja nicht nur das Migrationsthema. Du hast jetzt diese Green-Offensiven angesprochen. Da gibt es viele Politikwissenschaftler, aber mittlerweile auch Psychiater und Verhaltensbeobachter, die sagen, das, was jetzt unter dem Schlagwort Wokismus verstanden wird, also es muss alles so extrem korrekt wiedergegeben werden, dieser Postkolonialismus, ein bisschen teilweise ein Selbsthass in Europa oder in den USA und aber auch ein zu rascher Transformationsprozess in Sachen Klimaschutz habe sehr, sehr viele Menschen überfordert und in die Hände dieser Parteien getrieben. Hat das nicht tatsächlich einen wahren Kern?
Ja, offenbar ist zu wenig, die hehren Ziele sind nicht gut kommuniziert worden, offenbar. Ja? Und dadurch fühlen sich viele Leute, die ohnehin verunsichert sind. Ja? Es gibt ja genug Dinge, die einem zweifeln lassen an der Entwicklung der Welt. Aber die werden dann in die Arme getrieben eher. Oder sie werfen sich in die Arme von rechtspopulistischen oder wie immer man das sagen will, Parteien, die halt sagen, hör mal auf mit dem Unsinn, tun wir weiter Brumm-Brumm-Auto und Verbraucher, Vergaserautos und weg mit der Elektromobilität. Also ich verstehe es vielleicht, aber gut halten muss man es nicht.
Nein, aber kann es sein, dass man die Menschen überfordert?
Kann, offenbar.
Und damit erst recht verliert.
Offenbar. Ja, aber das kann nichts an den Zielen an sich zu kritisieren sein, sondern kritisieren muss man dann, dass viel zu wenig von mir aus nicht überfordernd, sondern eingehend die Leute mitgenommen hat, wie es so schön heißt, ins Boot. Ja.
Mhm. Kommen wir zum Abschluss. Wir haben natürlich bald die EU-Wahl und da gehen eigentlich die meisten Meinungsforscher davon aus, dass die FPÖ relativ klar Nummer 1 werden wird. Was bedeutet das, was würde das dann für ÖVP und SPÖ bedeuten?
ÖVP und SPÖ mussten schon in letzter Zeit einiges einstecken. Das heißt, die sind gewohnt, Wahlniederlagen fast. Und ein ehemaliger Staatssekretär dieser Woche, wenn wir ja eine Wochenanalyse machen, ein ehemaliger Staatssekretär hat sich gleich aus der Politik verabschiedet, weil in Innsbruck der Herr Turski nicht realisiert hat. Ja? Mhm. Das ist ja übrigens, um das positiv für ÖVP und SPÖ, wo ist das nicht so gemeint hast, die Frage. Aber das ist ja ein ganz kleiner Hoffnungsschimmer, was da in Innsbruck sich abgespielt hat. Ja? Dass sich doch abseits von einem harten, sogar doppelten Wahlkampf dort, sich eine Drei-Parteien-Regierung gebildet hat, die vom Stil her vor allem vielleicht ein Beispiel sein könnte, wie man es besser macht. Ja? Nämlich aufeinander zuzugehen, nicht nur die Waffen im Hals dazu lassen, sondern auch verbal ein bisschen abzurüsten, ja? Und sich auf eine vernünftige Politik einigen. Man muss die, glaube ich, die FPÖ kann man nur so entziehen, die Sympathie, indem man sie inhaltlich kritisiert. Darum heute überhaupt nichts von so Verbotsdebatten wie in Deutschland. Ja, das ist meines Erachtens ein Schwachsinn und nutzt nur diese Parteien.
Aber in Österreich führt niemand eine Verbotsdebatte
sowieso
über die FPÖ.
Aber du weißt, in Österreich wird alles ein bisschen später dann kommuniziert. Nein. Aber niemand kann das ernstlich
Deutschen
meinen.
Deutschen führen seit Ewigkeiten
schon
immer
und haben auch andere Gerichtsverfahren und Verfassungsfragen. Also das wäre das Dümmste, was man tun kann, ja? Zu schreien nach irgendwelchen Richtern. Die soll man dann machen, wenn sie inhaltlich, so wie in der Frage Gutenos Zwischenruf oder Wilimski Sugar Daddy, da muss man sie inhaltlich stellen und notfalls auch gerichtlich dann stellen, aber man muss sie politisch, man muss fragen, wo sind ihre Konzepte zur Klimafrage? Was machen Sie eigentlich, außer dagegen zu sein? Was sagen Sie zur Aufrüstungsfrage Europa? Muss da was geschehen, muss da nicht geschehen? Kann man sich nicht nur zurücklehnen, wie es teilweise auch die SPÖ tut und sagen, wir sind ja neutral, das wird auf Dauer nicht reichen.
Gut, danke Peter Pelinker für diese Analyse der Woche und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es dann mit dem Duell zwischen Bernhard Heinzelmeier und Andrea Gdolzki zur Causa Schilling, den Grünen, aber natürlich auch den anderen Top-Themen weiter. Bleiben Sie dran.